Welch ein großartiger Gott, unser Gott. Our God is an awesome God. Ist ein mächtiger Gott, ein mächtiger Gott, ein mächtiger Gott. Schön, dass ihr da seid. Ganz herzlich willkommen. Ja, wir haben gerade ein Bild gehabt, das Carmen euch weitergegeben hat, mit diesem Dickicht. Und ich habe so gedacht, das ist so eine gute Hinleitung auch zu dem, was ich heute Morgen sagen möchte. Carmen hat gesehen, dieses Dickicht, aber wie da auf einmal neues Leben hervorkommt. Und Gott sagt, ich schaffe es, ich bewirke es, ich tue es. Und er tut es wirklich. Mein Thema heute Morgen ist, wie eine kaputte Seele gesund werden kann. Ich habe das Wort kaputt gewählt. Können wir sagen, wie eine verletzte Seele. Aber wir haben so viel mit Menschen zu tun, die in ihrer Seele kaputt sind, krank sind. Seele, was ist Seele? Die Bibel sagt, wir sind ein dreiteiliges Wesen. Wir bestehen aus drei Teilen, so will ich es mal sagen, damit es verständlich ist. Die Bibel sagt, wir sind Geistwesen mit einer Seele und einem Körper. Also wir in unserem Körper wohnt unsere Seele und unser Geist. 1. Thessalonicher 5, 23 sagt, eure Geist, eure Seele, die sollen und euer Leib sollen unsträflich bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi hin. Wenn jemand in einer neuen Sprache betet, im Geist getauft ist, in neuer Sprache betet, dann sagt die Bibel, dann betet nicht mein Verstand, sondern dann betet mein Geist. Also, und der Prediger sagt, wenn wir sterben, dann zieht unser Geist aus unserem Körper aus und unsere Seele und sie gehen zu Gott. Also ich will sie jetzt gar nicht trennen, Geist und Seele und Körper, wir sind eine Einheit. Aber wenn wir sterben, die Bibel sagt, und der Geist geht aus dem Körper und der Geist geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Also wir haben unseren Geist von Gott. Das unterscheidet uns vom Tier. Ein Tier ist ein Wesen aus Körper und Seele. Ein Mensch, was ihn Gott gleich macht, ist, dass der Mensch ein Geistwesen ist. Gott ist Geist und er schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Also wir sind Geistwesen. Seele, unsere Seele, das ist unser Denken, unser Wollen, unser Wille, unser Fühlen, das Gefühl. So, und das bringen wir dann zum Ausdruck. Das habt ihr die Woche gehabt und wir werden ja am kommenden Freitag nochmal drüber sprechen, wie die Seele sich dann ausdrückt, sichtbar in dieser Welt, das ist über unseren Körper. Das habt ihr euch angeschaut und das schauen wir uns auch nochmal an. Ich habe den David so ein bisschen angeschaut und ich habe festgestellt, und das wisst ihr auch, die ihr Psalmleser seid, und überhaupt auch das Alte Testament liest, wo es sich immer wieder auch um David handelt. Also David hatte nicht nur mal Höhenflüge seines Lebens, sondern er war auch echt in Abseits geraten. Die Bibel zeigt, dass er auch total in Sünde fiel. So, Marita hat die Tage zu Hause in der Bibel entdeckt, wie der David auch von sich so eingenommen war. Er war total stolz, also super stolz. Und er prahlt, was für ein super gerechter Mensch er wäre. So nach dem Motto, Gott, du kannst stolz sein, dass du so jemand wie mich hast. Und dann prahlt er. Er prahlt richtig. Und kurz darauf kommt sein Fall mit Bathseba. Was sagt die Bibel? Hochmut kommt vor dem Fall. Und so, das erlebt er. Und als David in Sünde fiel, und in Sünde lebte, er ist ja Gott sei Dank wieder rausgekommen, da hören wir Äußerungen wie Psalm 42, Vers 6. Was bist du so aufgelöst oder gebeugt, meine Seele, und stöhnst oder bist so unruhig in mir? Meine Seele, was bist du so aufgelöst, gebeugt, warum stöhnst du? Du bist so unruhig. Psalm 119, 28 sagt er, keinen Schlaf findet meine Seele vor Kummer. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ich glaube, dass heute Morgen solche da sind, die sagen, ich kenne das, schlaflose Nächte, weil ich Kummer habe. Vielleicht Dinge, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich in meiner Familie weiterkommen soll. Ich weiß nicht, wie ich mit meinen Teenagern, die pubertär aus ihr Leben aus allen Poren rauskommen lassen. Was mache ich? Gott hat gesagt, ich setze einen Anfang. Wir haben das am Anfang gehört. Also ich spreche zu solchen heute Morgen, die genau das erleben. Die Seele hat Kummer. Seele, wenn sie Kummer, das heißt in unserem Denken, in unserem Wollen, in unserem Fühlen. Alles dreht sich um diesen Kummer. Es dreht sich um diese Situation. Das wiederum sorgt dafür, dass wir nicht schlafen können, dass wir unruhig sind und dass unsere Seele stöhnt. Ich möchte gerne mit euch mal angucken, was die Seele kaputt macht. Was tötet die Seele? Also wenn ich spreche von Seele töten, dann meine ich nicht, die wird ausgelöscht, jetzt liegt ein Seelenleichnam darum. Sondern töten oder tot sein nach der Bibel ist, ohne Lebensqualität sein, ohne Leben aus Gott zu sein. So, in Sprüche 15,32 sagt der Salomo, der sich später selber nicht daran hielt, an das, was er gesagt hat, er sagt, wer Zucht fahren lässt oder Erziehung fahren lässt, verachtet sich selbst. Oder wer Züchtigung unbeachtet lässt oder Erziehung lässt, verachtet seine Seele. Wer aber auf Zurechtweisung hört, der erwirbt Verstand. Also er sagt, wer sich nicht sagen lässt, wer sich von Gott nicht sagen lässt, auch vielleicht von Menschen nicht sagen lässt, der verachtet seine Seele. Ich hatte vor kurzem mit einer jungen Frau ein Gespräch. Sie geht in keine Gemeinde und sie hat so viel Seelenkummer. Und ich habe viele Gespräche mit ihr gehabt und ich habe es die Woche auf den Punkt gebracht und ich habe gesagt, hör mal zu, es gibt nur einen einzigen, der dir helfen kann und das ist Jesus. Diese Person, sie gibt viel Geld aus, ständig bei Therapeuten. Ich sage, du bezahlst viel Geld. Und ich spreche nicht gegen Therapeuten, ich spreche überhaupt nicht dagegen, sondern wir arbeiten da auch Hand in Hand, wo es möglich ist. Aber ich sage, du zahlst viel Geld und sage ich, all die Besuche bei deiner Therapeutin, haben sie deine Seele irgendwie ein Stück gesund gemacht, ein Stück wiederhergestellt? Nein, sagt sie, nein. Sag ich, sie kann das auch nicht. Ich sage, kein Pastor dieser Welt kann deine Seele gesund machen. Du und ich, wir sind so gebaut, dass nur Jesus unsere Seele heilen kann. Und ich sage, für dich gibt es nur eine Variante, dass du dein Leben Jesus gibst und Jesus bittest, heile meine Seele. Die Person sagt, nein, das will ich aber nicht, ich gehe weiter zur Therapeutin. Dann sage ich, dann kann ich in Zukunft nichts mehr für dich tun. Weil die einzige Rettung für dich ist Jesus. Sie hat es über Jahre probiert. Wie gesagt, auch viel Geld dafür ausgegeben. Die Bibel sagt, dass Sünde zum Beispiel unsere Seele kaputt macht. Hesekiel 18, Vers 20 steht geschrieben, die Seele, die sündigt, wird sterben. Sie wird zugrunde. Es gibt viele Bibelstellen, die darüber sprechen. Ich habe neulich schon mal erwähnt, in einem anderen Zusammenhang, die Bibel sagt, eine Seele, die Böses tut, sich auf Verkehrtes einlässt, eine Seele, die das tut, ein Mensch, der das tut, der richtet seine Seele zugrunde. Also im Griechischen, der Grundtext sagt, dessen Seele verrottet. Das ist so, als wenn du sie auf den Komposter wirfst und sie fängt an, sich zu zersetzen. Er zersetzt seine Seele. Römer 6, 23 sagt, die Folge, oder wir hatten ja gelesen, Hesekiel 18, 20, die Seele, die sündigt, wird sterben. Gott sagt, du kannst auf Dauer Sünde nicht überleben. Geht nicht. Weil wir sind nicht geschaffen, wir als Menschen sind nicht geschaffen, um zu sündigen, sondern wir sind geschaffen, um mit Gott zu leben. Das spricht nicht von Fehlerlosigkeit. Und Römer 6, 23 sagt, der Lohn, die Sünde, bezahlt immer mit Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also Sünde ruiniert immer, Sünde macht die Seele kaputt, bringt sie um. Unsere Worte können zerstören, unsere Worte können aber auch genauso Heilung bringen für unsere Seele, für unsere eigene Seele, aber auch für unsere Familie. Es ist so wichtig, was wir aussprechen über den Nächsten. Es ist wichtig, was wir aussprechen über unsere Familie. Es ist wichtig, was wir aussprechen über die Gemeinde. So, manchmal sprechen Leute ganz schlecht von ihrer Gemeinde und wundern sich, dass dann keiner hinkommen will. Es gibt so eine Geschichte, die erzählte mal ein Missionar aus Mexiko. Er sagt, da saß ein Mann in einer Bar und dieser Mann, er klagte und sagte, ach ja, wie schade, ich muss mein treues Kamel verkaufen. Ich kann es nicht mehr ernähren. Ich habe keine Mittel mehr. Und dieses Kamel, es ist so treu, es ist so arbeitsam, es frisst wenig. Und dieses Kamel, aber ich kann es nicht mehr. Oh, sagt jemand in der Bar, es tut mir leid, also ich kaufe dir dein Kamel ab. So kauft er das ab und ein paar Monate später begegnen sie sich wieder in dieser Bar. Und dann kommt der Käufer dieses Kamels und sagt, du bist ein Lügner. Das Kamel ist faul, es frisst, es ist mit den Haaren vom Kopf, es ist zu nichts zu gebrauchen. Sagt er, pst, sprich nie schlecht über dein Kamel, sonst will es keiner haben. Also, sprich gut über deinen Nächsten, sprich gut über deine Gemeinde, sprich gut über deine Freunde. Worte können also zerstören oder auch Heilung bringen. Sprüche 13,3 sagt, wer seinen Mund behütet, bewahrt seine Seele, sein Leben. Wer seine Lippen aufreißt, dem droht der Untergang. Wer seinen Mund behütet, bewahrt, beschützt seine Seele. Also wir sehen, durch unsere Worte haben wir starken Einfluss darauf, wie es unserer Seele geht. Sprüche 21,23, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Nöten seine Seele. Das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Du hast irgendwas gesagt und hinterher sagst du, oh Mann, hätte ich das bloß nie über meine Lippen gebracht. Und du weißt jetzt, andere werden über das, was du jetzt gesagt hast, sie werden darüber reden. So, oh, hoffentlich wird das nicht so breit getreten. Ja, oh Gott, kannst du machen, dass die Person es nicht weitererzählt? Merkst du, was wir? Seelennot. Durch das, was wir gesagt haben, haben wir uns in Schwierigkeiten gebracht. Und unser Denken, unser Fühlen, alles geht darüber. Hoffentlich endet das nicht in irgendeinem Desaster. Hoffentlich wird es nicht so schlimm. Wir bringen durch das, was wir sagen, unsere Seele in Not. Gott möchte, dass wir freundliche Worte sprechen. In Sprüche 16,24 sagt er, freundliche Worte sind Honig. Sie sind Süßes für die Seele. Warst du schon mal nett zu dir heute Morgen? Ich verabschiede sehr oft Leute und die stutzen immer. Sie denken, ich habe da einen Sprechfehler gehabt. Wenn sie nach Hause gehen, sage ich, und sei die Woche lieb zu dir. Sei lieb zu dir. Es ist wichtig, dass du lieb zu dir bist. Dass du gut mit dir umgehst. Denn wenn du selber nicht mit dir gut umgehst, wirst du auch mit anderen wahrscheinlich nicht gut umgehen. So, oder dich nur zusammenreißen. Freundliche Worte sind wie Honig, sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für den Körper. Freundliche Worte, also sprich Gutes zu dir. Du schaffst es. Es ist so wichtig auch, dass wir auch auf prophetische Worte achten, die Gott uns gibt. Ich denke, also ich begleite Menschen, die beruflich es bisher nicht einfach gehabt haben und die einfach aufgrund von Lebenssituationen, in denen sie steckten, auch beruflich oder ausbildungsmäßig nie vorangekommen waren. Und sie haben so viel Misserfolg erlebt, dass sie sagen, egal, was ich jetzt anpacke, wenn ich jetzt was Neues wieder anpacke, ich schaffe das sowieso nicht. Und ich weiß, da war zum Beispiel in einem Bereich, da ist eine Person dann gekommen und hat dieser Person, die sagt, ich schaffe das sowieso nicht, sagt, du, ich habe die Woche für dich gebetet und Gott schickt mich zu dir. Gott sagt, ich soll dir sagen, bisher hast du es nicht geschafft, aber ich soll dir ausrichten, er ist mit dir, diesmal schaffst du es. Soll ich dir von Gott sagen? Das ist ein prophetisches Wort. Die Person, die hat das total aufgebaut. Sie hat gesagt, Herbert, weißt du, Gott hat gesagt, durch das prophetische Wort, diesmal schaffe ich es. Diesmal wird es gut. Und ich bin ja im Gespräch, habe beobachtet und habe gemerkt, so 14 Tage später etwa, alles geht wieder so, ich glaube, ich breche ab, ich packe es sowieso nicht. Aber an diesem Morgen wachte ich auf und der Herr sagt, wenn du heute mit dieser Person sprichst, richte ihr einen schönen Gruß aus, sage ihr, diesmal schaffst du es. Also dasselbe noch einmal. Diesmal schaffst du es. Und dann saß die Person da oder war dran und sprach und sagt, ich schaff's nicht. Herbert, ich schaff's nicht. Dann sage ich, du, heute Morgen bin ich aufgewacht. Der Herr sagt, ich soll dir ausrichten, du schaffst es diesmal. Erinnere dich, vor 14 Tagen hast du ein prophetisches Wort von jemand anders. Die Person sagt, diesmal schaffst du es. Halte das prophetische Wort fest. Woran erinnert uns das? Paulus sagt zu Timotheus, Timotheus war in Schwierigkeiten geraten, vielleicht war er auch entmutigt. Manche haben wohl gesagt, du bist zu jung, ich respektiere deine Autorität nicht, ich respektiere nicht, was du uns zu sagen hast. Und Paulus sagt, Timotheus, niemand verachte deine Jugend. Mach deinen Dienst, das, was Gott dir geschenkt hat, nicht daran fest, dass du noch zu jung bist, sondern tue, was Gott dir gesagt hat. Und dann sagt Paulus zum Timotheus, entfache das prophetische Wort, das dir gegeben wurde durch Handauflegung. Also die haben für den Timotheus gebetet und da hat er ein spezielles prophetisches Wort. Aber irgendwie hatte Timotheus das wohl vergessen. Irgendwie ging das unter in seiner Situation, in der Lebenssituation, in der er war. So, und Paulus sagt, du musst das entfachen. Wir müssen wissen, prophetische Worte, die Gott zu uns spricht, sie geschehen nicht einfach so. Sie geschehen nicht einfach so. Wir sind dabei, Hauskirchen zu starten. Gott hat das vor vielen Jahren auf mein Herz gelegt und, jetzt, und mich die letzten Jahre vorbereitet, hier etwas zu starten, hier konkrete Schritte zu tun. So, er sagt, es wird so geschehen. Aber es wird nicht geschehen, wenn ich dieses, was Gott gesagt habe, nicht nehme und anfange, es zu tun, es umzusetzen. Denn Gott arbeitet mit uns zusammen. Er und ich, wir sind Teams. Du und Gott, ihr seid ein Team. Ja? Wir sehen das. Jesus, unser Monatsspruch. Ich bin bei euch jeden Tag. Ich versichere euch, Matthäus 28, 19 bis 20. Ich versichere euch, ich bin jeden Tag bei euch. Bis zum Ende dieses Zeitalters. Ich bin jeden Tag. Das ist eine Zusage. Das ist Gewissheit. So, deshalb, wenn du ein Wort von Gott bekommst, ein prophetisches Wort, dann halte dies fest. Wenn du ein prophetisches Wort hast, vielleicht bist du in einer Ehekrise und du hast irgendwann ein Wort bekommen, Gott sagt, ich werde deine Ehe oder deine Familie wiederherstellen. Dann passiert das nicht einfach so. Gott sagt, ich gebe dir ein Wort, das sollst du als Hoffnung festhalten, wie ein Anker, der im Himmel festgemacht ist, und sagt, ich weiß zwar nicht, wie das in Ordnung kommen soll, ich weiß nicht, wie es geschehen soll, aber ich habe das prophetische Wort, du wirst meine Familie wiederherstellen und ich werde alles tun, was zum Frieden dient, ich werde alles tun, damit Wiederherstellung geschehen kann. Wir arbeiten mit Gott zusammen, so ergreifen wir prophetische Worte. Freundliche Worte sind wie Honig. Freundliche Worte sind Honig, nicht nur wie, sind Honig, Süßes für die Seele. Sprüche 16, 17, die Straße der Aufrichtigen ist, vom Bösen zu weichen. Die Anmerkung sagt, das Ziel der Aufrichtigen ist, Böses zu meiden. Der, wer das tut, wer sagt, ich treffe eine Entscheidung, ich will Böses meiden. Dinge, die nicht gut sind, die will ich meiden. Es geht nicht um gesetzliche Befolgung irgendwelcher Dinge. Übrigens, das böse Meiden ist einer der vier Punkte in der Furcht des Herrn. Die Bibel sagt, Furcht des Herrn ist, das vom Bösen zu weichen, das Böse zu meiden. Der sagt, ich fürchte Gott. Ich habe Ehrfurcht, Respekt vor Gott. Deshalb meide ich Böses. Also, die Straße der Aufrichtigen, das Ziel der Aufrichtigen ist, Böses zu meiden, vom Bösen zu weichen. Wir haben gesagt, Sünde an sich, unsere Worte können zerstörerisch wirken. Es gibt viel, viel mehr dazu zu sagen. Ich greife nur ein paar Punkte heraus heute Morgen. Und Gott hat mich hierher geschickt heute Morgen mit diesem Wort, weil er sagt, egal in welchem Zustand deine Seele ist, und wir hatten dieses Bild mit dem Dickicht, vielleicht ist deine Seele überwuchert wie in einem Dickicht und du sagst, ich habe überhaupt keinen Lichtblick mehr, es ist überhaupt keine Farbe mehr in meinem Leben, und wie diese Blume da herauskam, Gott sagt, ich bewirke heute das in deinem Leben. Wenn du es willst, heute ist Gott hier, der Heilige Geist ist hier. Und der Heilige Geist, wenn du es möchtest, der Heilige Geist wird dich berühren und wird einen Prozess von Heilung und Wiederherstellung in deiner Seele bewirken. Wenn er nicht hier wäre, dann bräuchten wir nicht zu predigen, dann bräuchten wir nichts zu tun, aber er ist hier. Und er sagt, das, was du nicht kannst, du selber kannst deine Seele nicht heilen. Du kannst gewisse Dinge vermeiden, damit sie nicht krank wird, aber der, der meine Seele aufrecht hält, sagt die Bibel, der ist Gott. Kein Therapeut, ich wiederhole mich, kann sie heilen, egal wie viel Geld du dafür ausgibst. Folgen von Sünde, egal in welcher Form. Ein sehr interessanter Vers, Römer 2, Vers 9. Bedrängnis und Angst kommt über die Seele jedes Menschen, der Böses tut, das Böse vollbringt. Also Bedrängnis und Angst kommt über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt. Wir wundern uns manches Mal, wo kommen meine Ängste her? Ich fühle mich bedrückt. Ja? Wie rief mich letzte Woche jemand an und sagt, ich bin total in Depression. Kannst du was für mich tun? Kannst du mich aus meiner Depression herausholen? Ich sage, ich kann das nicht. Aber ich sage, wir können zusammen zu Jesus gehen, der kann das. Er ist der Einzige, der dich aus deiner Depression holen kann. Ich kann das nicht, egal wie viel Mühe ich mir gebe. Ich kann dich nicht rausholen. Vor allem, ich kann dich nicht heilen. Aber der Jesus, der das kann, der ist hier. Bedrängnis, also die Folge der Sünde ist Bedrängnis. Das Wort ist Klipsis und bedeutet Bedrängnis, Bedrückung. Also Depression. Einengung auch. Und Angst, Stenochoria, Enge, zusammengedrückt sein. Es ist Bedrückung, Beengung mit Angst verbunden. So. Ich begleite Menschen, sie wollen nicht die Hilfe von Jesus in Anspruch nehmen, wollen aber zwischendurch doch immer wieder eine Hilfe. Da kommen körperliche Symptome, die bei ihnen auftreten und sie wissen, jetzt bricht die Krankheit, jetzt bricht das aus, was immer ausbricht, wenn ich psychisch schlecht drauf bin. Und jedes Mal, wenn die Person psychisch schlecht drauf ist, bricht bei ihr eine körperliche Krankheit aus. Und ich sage, es ist so wichtig, du musst deine Seele an Gott binden. Sonst wirst du immer auf und ab. Ich werde Worte mit dir sprechen. Wir werden zusammen beten. Oder auch nicht. Weil oft wollen die Leute, nein, ich will nicht beten. Ich wollte nur, dass mir mal jemand zuhört. Und wenn mir jemand zuhört, dann wird das schon werden. Ich sage, du irrst dich. Ich sage, es ist eine momentane Erleichterung, die du durch das Gespräch erfährst. Aber du erfährst keine Heilung. Heilung kann nur der tun, dem du verweigerst, in dein Leben zu kommen. So. Also Bedrängnis, Klipsis, Angst, Stenochoria, Einengung, Beengung kommt über jede Seele, über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt. Das Böse ist Kakos, böse, übel, verdorben. Es bezeichnet jemand, der böse in sich selbst ist und als solcher anderen auch Böses zufügt. Also, wenn wir selber Boshaftigkeit in uns dulden, dann kommt Bedrängnis, dann kommt Bedrückung, Einengung in unser Leben. Und der das Böse in sich der Böse in sich selber ist und als solcher anderen Böses zufügt. Dann fügen wir anderen Böses zu und dann sagen wir, ach, hätte ich es doch nicht getan. Hätte ich doch lieber meinen Mund gehalten. Da hat dich wieder jemand so tierisch genervt und du bist voll ausgerastet und hast einfach mal gezeigt, wo der Wecker ist. Also wie auch immer, oder Bedrückung kommt dadurch, dass wir also Böses tun oder auch anderen Böses zufügen. Dann kommt natürlich wieder, warum habe ich das getan? Hätte ich das bloß nicht getan? Hätte ich das nicht gesagt? Und schon rumort die Seele wieder. Unsere Gefühle, oh, schlimm, hoffentlich passiert da nichts. Unser Denken, alles kreist sich nur darum, wir können keinen gesunden, produktiven Gedanken fassen, weil wir uns mit dieser Situation befassen. Also es sind die Folgen der Sünde. Ich habe nur einen Vers rausgenommen, es gibt so viel darüber zu sagen. Wichtig ist, was ich schon angeschnitten habe, nur Gott kann deine Seele heilen. Der David, als er aus seinem ganzen Dreck herauskam, da stellte er Folgendes fest, Psalm 62, Vers 2. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Er hat alles probiert, er war ein König, er hatte die Mittel. Er hätte, ich sage es jetzt mal so, er konnte die besten Therapeuten bezahlen. Er hatte die besten Ratgeber, er war König. Und doch macht er eine Feststellung. Meine Seele bekommt nur Hilfe bei Gott. Der Einzige, der mir helfen kann, ist Gott. Mein ganzer, dem Paul Getty gibt sich der damals, da haben die Zeitungen geschrieben, Ausspruch von Paul Getty, diesem reichen Mann. Er sagt, mir hat mein Zaster nur Unglück gebracht. Ich konnte mir mit meinem Zaster keine gesunde Verdauung verschaffen. Er war ständig, hatte ständig Probleme. Und er sagt, mit meinem ganzen Zaster kann ich mir keinen Schlaf kaufen. Es hat mir nichts gebracht. Psalm 62, Vers 6 sagt auch nochmal, nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Wir hatten letztes Mal, als ich hier war, über Hoffnung gesprochen. Und er sagt hier, meine Seele, du musst es lernen, auf Gott zu vertrauen. Denn Hilfe kommt von ihm und er ist die einzige Hoffnung, der einzige Ausweg auch für deine Situation. Es kann dir niemand helfen außer Gott. Natürlich sprechen wir miteinander. Die Bibel sagt, erbaut einander, ermutigt einander. Und wir tun das. Wir reden miteinander, wir beten. Die Bibel sagt, betet füreinander. Deshalb ist es so wichtig, dass wir da täglich jetzt einfach anfangen oder in den Wochentagen hier zu beten. Ganz besonders auch für unsere Teenies und unsere Jugendlichen. Und für die Dinge, die Gott auf seinem Herzen hat. Aber es ist so wichtig, ja, wir beten füreinander. Betet füreinander, ganz eindeutig. Und doch, wenn wir beten, wenn wir zusammen zu Gott gehen, mein Gebet heilt ja nicht. Es ist ja, Christen haben da auch immer so komische, meine Gebete haben mich geheilt. Ist überhaupt nicht wahr. Gebete können dich nicht heilen. Geht gar nicht. Denn der Herr, zu dem du gesprochen hast, Gebet ist Sprechen mit Gott, zu dem du gesprochen hast, der heilt dich. Kein Gebet dieser Welt kann dich heilen. Gebete sind, können dich nicht heilen. Gott ist, der dich heilt. Psalm 54, Vers 6. Siehe, Gott ist mir ein Helfer. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Die Anmerkung sagt, wörtlich heißt das dort wohl, der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen. Fand ich auch sehr interessant. Stützt du die Seele anderer Menschen? Lass es uns tun. Lass uns gegenseitig uns stützen. Stütze andere Menschen. Du sagst, der hat es nicht verdient, der ist es nicht wert, wir haben es alle nicht verdient. Ich war gestern im Turmbaumarkt und ich bin da, musste zweimal rein und raus. Und dann saß so eine ältere Dame, die sitzt da im Auto, hat wahrscheinlich auf ihre Familie oder Mann, wie auch immer, gewartet, die im Baumarkt waren. Ja, jetzt bin ich dreimal an ihr vorbeigelaufen und dann habe ich gesagt, sie braucht doch das Evangelium. Also bin ich schnell ins Auto und habe ich habe noch ein paar Panoramakalender. Die verteile ich immer noch. Da bin ich ans Auto, sage ich, hallo. Ich sage, ich würde Ihnen gerne diesen Kalender schenken. Mir wollen Sie den schenken? Womit habe ich das verdient? Ach, sage ich, wir haben alle nichts verdient. Aber den würde ich Ihnen gerne schenken. Dann habe ich erklärt, unsere Kontaktdaten darauf, habe ihr erklärt, wer ich bin, dass man mich auch gerne anrufen, anschreiben kann und so weiter. Sie war platt. Wow. Und da drin steht alles. In unserem Kalender steht drin, wie finde ich zu Jesus? Wie bete ich? Wie spreche ich mit Gott also? All das da drin. Das ist ein toller Kalender, den wir haben. Wir haben noch ein paar da, glaube ich, in der Bücherstube. Du solltest sie dir holen und weitergeben. Siehe, Gott ist mir ein Helfer. Der Herr ist es, der meine Seele stützt. Oder wörtlich, der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen. Das heißt, du und ich, wir fangen an, anderen Menschen zu stützen, ihnen zu helfen. Gott sagt, ich bin mitten unter euch, ich bin dabei. Ich bin bei denen, die auch die Helfer sind bei den anderen. So kann unsere Seele gesund werden. Seele kann gesund werden. Psalm 41, Vers 5 sagt der David, nachdem er durch seine Sünden total im Keller gelandet ist, also eigentlich schon unterhalb des Kellers, wir hören, wie er weint, wie er jammert, auch wie durch die Krankheit in sein Leben kam, durch Sünde, so schildert er es. Er sagt, und dann kam ein Tag, da sprach ich, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Er wusste, ich bin an dem Punkt, weil ich Dinge in mein Leben reingenommen habe, zugelassen habe, die Gott nicht für mich gedacht hat und die zerstörerisch auf mein Leben wirken. Und als er das erkannte, sagte er, ich sagte, Gott, Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe gesündigt. Im Psalm 32, Vers 1 bis 5 sagt er, als er Vergebung empfangen hat, glücklich der Mann, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich, im Neuen Testament wird Sünde nicht mehr zugedeckt, sondern das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das Blut entfernt Schuld. Es macht wirklich sauber. Ich bin ja nun mal ein alter Pfingstler, da hineingeboren worden, als ich gläubig wurde, hineingeboren mit 20 in die Pfingstbewegung. Als ich aus dem Gefängnis kam, dort Jesus kennengelernt habe und dann komme ich dort in die Gemeinde. Damals hat man nur aus dem Gesangbuch gesungen. Und diese alten Lieder, die sind manchmal so im Kopf. Die Woche, ich bin bei uns zu Hause und ich laufe so und sage, dein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sage ich, Marita, was für ein Unsinn, das stimmt doch gar nicht. Steht zum Pfingstjubel drin. Das Kreuz bedeckt keine Schuld. Das Kreuz reinigt doch nicht. Das Blut Jesu reinigt. Am Kreuz wurden meine Sünden hinaufgetragen. Dort wurde bezahlt. Aber das Kreuz bedeckt überhaupt keine Schuld. Das Blut Jesu bedeckt auch keine Schuld. Manchmal sagen Gläubige, oh Herr, bedecke meine Schuld oder mit deinem Blut. Nein, nein, Jesus sagt, ich will das nicht. Ich bin nicht gekommen, um bei dir zuzudecken. Ich bin gekommen, um bei dir aufzuräumen. Ich will dich reinigen. Ich will dich porentief sauber machen. Porentief sauber. Besser als Ariel. Glücklich der Mann, dem die Übertretung dem vergeben ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Alt und in unserem Geist ist keine Falschheit. Wenn du wiedergeboren bist, von neuem geboren bist, ist in deinem Geist Gott. Es ist dort keine Falschheit. Womit wir zu tun haben, mit negativen Haltungen oder Gedankenweisen, ist unsere Seele. Und die Bibel sagt, die wird erneuert. Kommen wir gleich noch zu. Als ich schwieg, also meine Sünde verschweigen wollte, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Also der David, er sagt, meine Seele stöhnt, ich kann nachts vor Kummer nicht mehr schlafen. Und hier sagt er, und den ganzen Tag stöhne ich auch rum. Kennst du das? Egal, wer dir kommt. Jemand sagt, hey, Gott ist gut. Wenn du wüsstest, wie es mir geht. Hey, Gott kann dir helfen. Du hast gut reden, du hast ja nicht meine Probleme. Hey, Gott ist ein Retter in der Not. Oh ja. Warum tut das dann bei mir nicht? Ja, vielleicht hast du vergessen, mit ihm zu reden. Vielleicht hast du vergessen zu sagen, Gott, rette mich, hol mich aus meinem Loch. Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele, da gibt es nichts zu loben. Doch, lobe den Herrn meine Seele, nein. Lobe den Herrn, deine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was hat er mir denn schon Gutes getan? Kennt der Mensch, der so begeistert dankbar ist? Oh. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der da all deine Sünden vergibt. Da heißt er, Es ist eigentlich so, der in der Vergangenheit dir vergeben hat, wenn du heute in Schuld gelegt hast, er wird dir heute vergeben. Solltest du morgen sündigen, er wird dir auch morgen vergeben. Der dein Leben aus der Grube, der dich errettet hat aus der Grube, aus dem Loch, aus dem du selber nicht rauskamst. Beachte, es steht nicht geschrieben, der dein Leben aus der Grube oder anders, du, der du dein Leben aus der Grube gerettet hast, während Gott zuguckte. Nein, du kamst da nicht mehr raus. David sagt, ich kam da nicht raus. Und er holte mich aus dem Loch. Und dieses, der dein Leben aus der Grube holt, er hat es gestern getan, er wird es heute tun. Solltest du morgen in ein Loch fallen, er wird es auch morgen tun. Jesus Christus, gestern, heute, morgen, Ewigkeit derselbe. Und der da heilt all deine Krankheiten, all deine Gebrechen. Er hat dich gestern gesund gemacht. Solltest du heute krank werden, er sagt, ich werde das auch heute für dich tun. Ich bin auch heute dein Arzt. Solltest du morgen oder in Zukunft krank werden, vergiss niemals, ich, dein Arzt, bin bei dir und ich würde mich gerne um dich kümmern und dich auch wiederherstellen. So stark. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, als ich die Sünden verschweigen wollte. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten, wörtlich mein Saft, mein Kuchen, gemeint ist ein saftiges, wohlschmeckendes Gebäck. Was David hier sagt, ich hatte so eine, mein Leckerkuchen. Den, wenn jemand sagte, David, dein Lieblingsgericht, das ist dieser Saftkuchen, hat er gesagt. Ah, du willst mir was Gutes tun? Back mir diesen Kuchen. Schlemmer, schlemmer, ne? Back mir diesen Kuchen. David sagt, auf den habe ich auch keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr auf mein Lieblingsgericht. Er war durch seine Sünde so in einem Zustand geraten, dass er gar nicht. Er stöhnte, er jammerte, er meckerte und Appetit habe ich auch keinen mehr. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht länger zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast mir vergeben die Schuld meiner Sünde. Und dann schilderte, dann bin ich wiederhergestellt worden. Also wir können nicht Stachel von Sünde in uns lassen, zulassen oder uns selber vielleicht mit Sünde verletzen. Denn jedes Mal, wenn wir bewusst sündigen, stechen wir wie mit einem Messer in unsere Seele rein. Wir verletzen unsere Seele selber. Andere verletzen uns auch. Passieren all diese Dinge. Und doch können wir, es war ein anderes Thema, könnten wir uns davor schützen. Aber immer, wenn wir sündigen, tun wir uns selber, unserer Seele, unserem Denken, unseren Gefühlen, auch in unserem Willen, tun wir uns selber Gewalt an. Apostelgeschichte 2, wir sagten, der Weg, wie unsere Seele gesund werden kann, ist, David sagt, ich tat Buße, ich kehrte um. Apostelgeschichte 19 sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. So tut nun Buße, dieses tut Buße, bekehrt euch, das steht im Imperativ Aorist, es enthält eine Aufforderung, etwas zu tun, das in einer einmaligen, punktuellen Handlung geschieht. Also er sagt, wenn in deinem Leben etwas ist, das dich zerstört, das deine Seele krank macht, dann musst du einmal eine punktuelle Entscheidung treffen, ich verlasse das, ich will nicht länger in dem leben, was mich kaputt macht. Ich will das nicht mehr. Das ist, er sagt, das kann, also es steht hier nicht so, naja, wir gucken mal so über einen Zeitraum. Nein, er sagt, es muss ein punktuelles Erlebnis sein. Er sagt, damit Zeiten, das Wort ist Kairos und nicht Chronos, Kairos bezeichnet den Zeitpunkt, an dem etwas getan werden muss. Also wenn du gesund werden willst, dann musst du diese Entscheidung treffen, ich will nicht länger in dem leben, was mich kaputt macht. Und ich treffe die Entscheidung, ich will es heute verlassen. Ich verlasse es heute. So, jetzt sagst du, aber ich habe nicht die Kraft, es zu verlassen. Da ist wieder unser wunderbarer Partner Jesus in unserem Leben. Er sagt, ich bin bei dir, dass ich dir helfe. Ich stelle dich auf den Felsen. Er sagt nicht, verlass dein Altes und kraxel den Felsen hoch. Er sagt, triff eine Entscheidung, dass du nicht länger an dem festhalten willst, in dem leben möchtest, was dich zerstört. Und ich werde von meiner Seite, wenn du diese Entscheidung triffst, ich nehme dich und stelle dich auf einen sicheren Boden. Das ist so diese, aber das muss, sind so, wenn wir diese punktuellen Entscheidungen nicht treffen, das andere Wort von Zeit bei uns in der Bibel ist Chronos, naja, wollen wir gucken, dass man allmählich werde ich mich irgendwie bessern. Das ist so, allmählich steche ich weniger auf mich ein. Ja, also ich höre nicht auf, also jetzt, der Arzt hat festgestellt, das ist Gift, Sie trinken ja Gift. Punktuelle Entscheidung, ich muss sofort aufhören, dieses Gift zu trinken. Aber du, wir haben so allgemein die Haltung, naja, ich werde die Dosis reduzieren. Das weniger Gift, das ist mich nicht so ganz, aber es bleibt immer Gift. Es bleibt ganz einfach Gift und es zerstört uns. Das ist nicht, was Gott möchte. So tut nun Buße, damit Zeit in der Erquickung kommt. Aber so tut nun Buße, das Wort ist ja Metanoeo, Buße tun, seinen Sinn ändern, mit Reue umkehren, begleitet von einer echten Hinwendung des Herzens zu Gott. Gott, ich treffe heute eine Entscheidung, ich will nicht länger in dem leben, was mich kaputt macht. Ich treffe eine Entscheidung, es zu verlassen. Gott sagt, ich bin mit dir, ich hole dich raus. Auch aus dem Dickicht, wie wir es am Anfang hörten. Und er sagt, und bekehrt euch, dieses Wort bekehrt euch ist epistrepho und bedeutet sich wenden, sich umwenden. Bisher sind wir in etwas hineingegangen, was uns krank macht, kaputt macht, stört, unsere Seele zum Stöhnen bringt. Gott sagt, du darfst jetzt da nicht weiterlaufen. Wenn du wirklich Hilfe willst, musst du eine Kehrtwendung machen. Das heißt, das ist das Wort epistrepho, sich bekehren, umwenden und in die richtige Richtung gehen. So, ich kann nicht weiter auf dem Verkehrten laufen und dabei heil werden, denn das Verkehrte, auf dem ich laufe, das mich bisher kaputt gemacht hat, wenn ich auf dem bleibe, wird es mich weiter kaputt machen. Also ich muss mich letztlich umwenden. Hallo? Siehst du das auch so? Habe ich recht oder habe ich recht? Okay. Und er sagt, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Oh, ich habe es genossen, als ich dieses ausgetilgt werden. Weißt du, du solltest ein bisschen Bibelforscher werden. Du sagst ja, Herbert, wie soll ich das alles wissen, was du weißt? Ganz einfach. Wir haben die Elberfelder Studienbibel. Da stehen all diese Anmerkungen drin, die ich dir lese. Steht alles drin, du kannst es selber erforschen. Aber dieses ausgetilgt werden, das griechische Wort ist exaleifo. Es bedeutet auswischen. Also nicht dem anderen einen auswischen, sondern auswischen, sauber machen, so die Pfanne auswischen. Ja, machst du so, da gehst du ja nicht mit dem Schrubber dran. Wischst du ja. Von Eck aus und heraus und aleifo salben. Gott sagt, ich lösche deine Sünden nicht nur aus, ich tilge sie nicht nur, sondern ich komme noch mit Salbung rein und salbe das, was die Sünde angerichtet hat. Ich salbe es mit meinem Heiligen Geist aus. Ist das nicht stark? Ich salbe es aus. Ich mache es komplett. Ich mache dich nicht nur sauber und dann sind da diese Krusten und jetzt tut das alles noch weh, die Folgen. Gott sagt, nein, ich will nicht nur vergeben, ich will nicht nur reinigen, sondern ich komme und ich salbe diese ganzen Stellen, ich salbe alles, was in deiner Seele krank geworden, krank gewesen ist, krank ist. Ich komme und salbe es aus und die Bibel sagt, die Salbung bringt Heilung. Heilung. So, damit Zeiten der Erquickung kommen. Erquickung, Anapsyxis. Es bedeutet Atem holen. Erquickung, Atem holen. Übertragen heißt es Erholung, Aufatmen, Erquickung. Gott sagt, ich würde so gerne dich reinigen, ich würde so gerne mit meiner Salbung in dein Leben kommen und die Dinge, die krank kaputt sind, aussalben, damit du mal wieder aufatmen kannst, damit du mal wieder Atem holen kannst. Hey, wünschen wir uns das nicht? Mal so Atem holen? Mal richtig durchatmen, mal wieder zur Ruhe kommen. Gott sagt, wenn du umkehrst von dem, was dich zerstört, kaputt macht, was deine Seele in Verrottung bringt, wenn du das verlässt, dann wirst du erleben, dass du eine Person bist, die auf einmal wieder atmen kann, die erfrischt wird, die erquickt wird. Das ist es, was ich für dich gedacht habe, sagt der Herr. damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Das Wort Angesicht ist prosopon, bedeutet Aussehen, Oberfläche, also Gesicht, derjenige Teil von etwas, der sich mit dem Auge eines Betrachters darbietet und diesem zugewandt ist. Also von pros und obs Auge. Also er sagt mit anderen Worten, wie ich heil werden kann, ist Gott Auge, mit Gott Auge in Auge zu sein. Das heißt nichts anderes als Beziehung. Fange an, eine Beziehung mit Gott zu leben. Und dann kommt Gesundheit in dein Leben. Wir haben hier noch den Römer 2, Vers 9. Wir hatten festgestellt, Bedrängnis, Angst und so weiter kommt durch die Sünde. Aber jetzt sagt er, jemand, der sagt, ich verlasse das, was mich depressiv macht, was mich bedrückt, was mich einengt, was mir Angst macht, was mich zusammendrückt. Er sagt, wenn wir das verlassen, er sagt, dann tut Gott etwas anderes in unserem Leben, nämlich auch in Römer 2, Vers 9 hatten wir gelesen, Vers 10, Herrlichkeit, aber Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden als auch dem Griechen. Und vergesst nicht, sagt er Vers 11, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Er sagt, egal wer du bist, egal wo du herkommst, er sagt, durch das, was du zugelassen hast, reingenommen hast oder vielleicht dir auch zugefügt wurde, ist Zerstörung in deine Seele gekommen. Es hat die Seele kaputt gemacht. Ich habe bewusst dieses Wort kaputt gewählt, weil dann, weißt du, Herbert, ich bin in meiner Seele total kaputt. Da habe ich gesagt, ja, nehme ich in mein Thema rein, ich bin kaputt. Die Seele ist kaputt. Aber Gott sagt, wenn du erlaubst, dass wir das heute aus deinem Leben wegnehmen können, was die Seele kaputt macht, dein Denken, deine Gefühle, dein Willen kaputt macht, was dich nicht gut fühlen lässt im Leben, wenn ich das wegnehmen darf heute, ich würde es gerne von dir beseitigen, denn du kannst dich nicht mal reinigen von deiner Sünde. Du kannst es nicht. Egal wie du dich anstrengst, der Einzige, der von Sünden reinigt, ist Jesus durch sein Blut. Das kann kein anderer machen. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Da kannst du die ganze Gemeinde jeden Tag zum Döner einladen und denken, irgendwie werde ich gut dastehen. Nein, da stehst du nicht gut da, aber unser Magen wird sich freuen und alle werden immer schöner. Aber Gott sagt, du gibst das raus. Du gibst das raus, was dich zerstört. Ich gebe dir Herrlichkeit, ich gebe dir Ehre und ich gebe dir Frieden. Ist doch ein guter Tausch. Gott sagt, das, was kaputt nimmt, macht, nehmen wir raus. Und ich gebe dir Herrlichkeit, ich gebe dir Ehre, ich gebe dir Frieden. So, Auge in Auge, von Angesicht zu Angesicht mit Gott leben, das heißt Beziehung. 3. Johannes 1, 2 heißt, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht. Wohlgehen, glücklich sein, also dieses Wort wohlgeht ist eudo und bedeutet wohlgehen, glücklich sein, gedeihen haben, Wachstum haben. Da sind wir wieder bei diesem Gestrüpp vom Anfang. Gott, du denkst, bei mir kann nichts mehr wachsen. Gott hat am Anfang gleich eine Vorlage gegeben. Er sagt, egal wie schlimm das Gestrüpp in deinem Leben geworden ist, egal wie die Bodendecker der Sünde alles bei dir das Leben erstickt haben, Gott sagt, ich bringe heute neues Leben hervor. Ich bringe heute neues Leben hervor. So, Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohl geht. Und er sagt dies, er sagt, ich möchte, dass, es steht zu ihm, das ist dauernd, dass ich ein Wohlergehen, so wie bisher sich vielleicht eine Linie von Misserfolg, nicht gut gehen durchs Leben gezogen hat. Er sagt, ich will etwas tun, und das wünsche ich dir, ich will gerne etwas in dir tun, was sich wohltuend, gut anfühlend, gedeihend durch dein Leben zieht. Stark. 1. Mose 32, 31, da lesen wir von Jakob, als Jakob eine Begegnung mit Gott hatte. Wir sind ja mal ganz begeistert, wenn dieser Jakob, oh, dieser Mann, der kämpfte und sagt, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Mensch, so Leute wie David, so müssten wir auch sein. Aber schau dir mal den David an. Du musst nicht nur in Mose lesen, lies mal im Propheten. In den Propheten steht geschrieben, wie diese Situation komplett aussah. David war das größte Schlitzohr, das herumlief. Jakob, nicht da. Danke für die, ja, der David, ja, der war aber auch teilweise ein Schlitzohr, ja, gewesen, bis er sich bekehrte. Aber Jakob, der hat Wie du mir, so ich dir. Man geht mir krumm, mache ich dir auch krumm. Du bescheißt mich, dann bescheiße ich dich auch. Und weißt du, sagte er, ich bin noch ein Weltmeister darin. Ich werde dich besser bescheißen, als du mich je beschissen hast. Und dann geht er schon, jetzt will er nach ins verheißene Land. Aber sein Bruder wartet dort, Esau. Und vor dem hat er Schiss. Denn dem hat er ja das Erstgeburtsrecht für ein Süppchen abgekauft. Und jetzt sind sie dort. Und jetzt hat er Angst. Und jetzt soll er über den Jabok gehen, über den Fluss. Und dann musst du den Propheten lesen. Im Propheten heißt es, Gott widerstand ihm. Gott sagt, du gehst mir nicht über diesen Fluss. Ich lasse dich da nicht rüber. Und Jakob sagt, ich will aber rüber. Ich will auf die andere Seite rüber. Und Gott sagt, nee, mit deinem Charakter, mit deinem blöden Charakter kommst du mir nicht ins verheißene Land. Gott verbietet ihm den Zugang. Der Prophet sagt, dann hat er geheult und er hat gejammert. Und erst als er Buße tat, da sagte Gott, jetzt darfst du rüber. Das war der Ringkampf. Und aus dieser ging er mit dem Hüftschaden raus. So. Also es ist, wenn du das anschaust, und Gott macht an diesem Jakob etwas klar. Wir können nicht Herrlichkeit leben wollen und was uns kaputt macht, beherbergen und pflegen. Verstehst du? Wir müssen da irgendeine Entscheidung treffen, so oder so. Ja? Und als Jakob sagte, ja, ich tue Buße. Und der Prophet sagt, er tat Buße. Und es wurde ihm nicht gewährt zu gehen, obwohl er mit Tränen da war. Und Gott sagt, nein, erst wenn er umkehrt. Und dann hat er diese Begegnung. Und dann sagt er Jakob Folgendes. Und Jakob gab der Stätte diesen Namen, den Namen Phnuel. Das bedeutet, das heißt Angesicht Gottes. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen, gerettet worden, gesund worden. An diesem Punkt, er kehrte um, er tat Buße und er sagte, ja, ich werde mich jetzt einlassen auf deine Wege, Gott. Du darfst die Dinge in meinem Leben tun. Und er hat dieses Gespräch mit Gott, Auge in Auge, so schildert es auch der Prophet, er hat dieses Gespräch und er sagt, in diesem Gespräch wurde meine Seele wieder gesund. Das ist der Einzige, was er am Anfang sagte, der unsere Seele gesund machen, ist Gott. In 2. Korinther 3, 18, welch ein herrliches Vorrecht für uns als Kinder Gottes. Wir alle aber, er spricht uns Gläubige an, sag mal deinem Nachbarn, du, der meint dich. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Eigentlich ist es, wir spiegeln ihn wieder. Wir spiegeln ihn wieder. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Wir werden verwandelt, nicht wie es von uns geschieht. Nicht unsere Verbesserungsvorschläge oder unsere Bemühungen. Ja? Wie der Liederdichter sagt, nicht meine Tränen haben es gemacht. Dein Erbarmen hat alles vollbracht. Du hast die Dinge in meinem Leben getan. Du warst es, Gott. Wir müssen uns wieder mal darauf spezialisieren, sagen, der Einzige, der mir wirklich helfen kann, ist Gott. Und wenn wir das mal begreifen, dann werden wir sofort auch in den Situationen des Lebens zu ihm hingehen und sagen, Herr, ich brauche dich jetzt. Und er wird auch da, wo du bist, auch wenn du ganz alleine bist, er wird handeln. Natürlich sind wir auch füreinander da und helfen einander. Aber wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt. Das Wort verwandelt ist Metamorpho, bedeutet verwandeln, umgestalten. Von Meta nach oder mit, und Meta ist eigentlich mit, und Morpho formen. Das heißt, er formt uns. Wir werden geformt. Gott sagt, da sind Dinge in deinem Leben missraten, da sind Dinge in deinem Leben schiefgelaufen. Da ist jetzt so manche Kante, so manche Ecke, an der du dich verletzt durch die Dinge, die geschehen sind oder die du noch beherbergst. Aber Gott sagt, darf ich mal kommen und darf ich mal formen, wie ich es gedacht habe, wie ich dich gerne hätte, wie ich dich geplant habe. Und dann wirst du merken, es wird auf einmal Honig für die Seele. Metamorpho, dieses Wort wird auch gebraucht bei der Verklärung Jesu auf dem Berg, bei der sich seine Gestalt auf wunderbare Weise von einer irdischen in eine übernatürliche himmlische verwandelte. was durch das Leuchten seines Angesichtes und seiner Kleider ausgedrückt wird. Ich finde das so stark, wie Gott das macht. Wir denken manches Mal, wie will Gott etwas in uns tun? Metamorphose. Ja, du musst dir vorstellen, da steht dieser Jesus auf dem Berg, ganz normal, die drei Jünger sind da, so kennen wir unseren Jesus. Und auf einmal sehen sie, oh, der leuchtet, der steht voll im Licht, der hat einen anderen Körper, der ist auf einmal verwandelt. Verstehen? Vor ihren Augen wird ein sterblicher Mensch für einen Moment auf dieser Welt, Jesus, wie ein Unsterblicher, steht er da. Und Gott sagt, wenn ich das in der Lage bin zu tun, jemand so zu formen, umzugestalten, vor deinen Augen, dann sagt Gott, dann kannst du mir glauben, dass ich auch in dir diese Umformung vornehme, dass ich dich verwandle. Ich mache das. Deshalb benutzt Gott diese Bilder. Er sagt, schau dir an, was mit Jesus geschehen ist. Natürlicher Mensch, auf einmal in himmlischer Erscheinung. Und dieses Metamorphose in Römer 12, 2 und 2. Korinther 3, 18 bezieht sich die Vorstellung der Verwandlung auf einen inneren, unsichtbaren Vorgang in den Christen, der sich schon während ihres Lebens in dieser Welt ereignet oder beginnt zu ereignen. Du kannst es nicht beschreiben. Du weißt nicht, wie es geschieht. Du sagst, wie hat Gott das nur gemacht? Da steht dieser Jesus, gerade Fleisch zum Anfassen, auf einmal verwandelt. Und du sagst, wie will Gott mich verwandeln? Wie will Gott in mir Verwandlung machen? Gott sagt, genauso wie ich dir gezeigt habe bei meinem Sohn, wie Verwandlung geschieht. Und so will ich dich in deinem Inneren verwandeln. Metamorphose. Ich will das bei dir machen. Merkt ihr, dass das frei ist von Anstrengung? Merkt ihr, da ist Beziehung mit Gott? Während wir mit ihm zusammen sind, wir haben gerade gelesen, wir spiegeln ihn wieder. Ja? Und weißt du, Jesus sagt, seid doch barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Du und ich, wir erwarten doch für uns Barmherzigkeit, richtig? Gott sagt, das, was du für dich erwartest, gib anderen auch, sei mit anderen auch barmherzig. Und stell dir mal vor, Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wenn du barmherzig bist, weißt du, was die Leute bald über dir sagen werden? Die werden sagen, ganz der Vater. Kennt ihr das so im Alltag? Da sieht man einen Sohn, ein Kind und sagt, ganz der Vater. Oder ein Kind, das viel mit seinem Opa ist, ganz der Opa. Der macht es wie der Opa. Ganz der Opa, ganz der Vater. Wenn du mit dem Vater zusammen bist, wenn du Beziehung mit Gott hast, verwandelt er dich in sein Bild, dein Charakter, dein Denken, dein Wollen, dein Fühlen, all das, er verwandelt ist und die Leute werden schließlich sagen, der spiegelt Gott wieder, ganz der Vater. Es tut aber Gott. Er tut diese Dinge. Du und ich, wir sind dazu berufen, Auge in Auge, von Angesicht zu Angesicht, das heißt in einer täglichen, persönlichen Beziehung mit Gott, unserem Vater zu leben. Welch ein herrliches Vorrecht. Das ist unsere Berufung. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, mit ihm zu leben. Mit Gott zu leben. Geschaffen für Beziehung mit Gott. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben, als eine Beziehung mit Gott zu haben. Für Marita und mich ist, in meinem Leben kommt nicht zuerst meine Frau, zuerst kommt Gott. In Maritas Leben komme nicht zuerst ich, erst zuerst Gott. Weil er ist der, der alles bewirkt, der alles tut, der alles erhält. Und wenn wir die Prioritäten richtig setzen, dann fangen wir auch an, diese Prioritäten dann in den Alltag hineinzulegen. Du und ich, wir sind berufen, Auge in Auge, von Angesicht zu Angesicht, das heißt in einer täglichen, persönlichen Beziehung mit Gott, unserem Vater, zu leben. Sprich mit ihm, tausch dich aus, sag ihm deine Sorgen, er ist dein Vater. Sag ihm deine Nöte, er ist dein Vater. Sag ihm, wo du krank bist, sag, Herr, ich brauche deine Hilfe als Arzt. Sprich mit ihm, das Beziehung, lebe mit ihm das. Das ist unser Vorrecht. Zwei letzte Verse, Psalm 56, 14. Du hast meine Seele errettet, vom Tod errettet. Ja, meine Füße vom Sturz. David sagt, das hat zu einem bestimmten Zweck, dass ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Lande der Lebenden. Dass ich wandle vor Gott. Du hast mein Leben wiederhergestellt, damit ich mit dir Auge in Auge, von Angesicht zu Angesicht leben kann. Das ist unsere Berufung. Ist das nicht herrlich? Keine Leistung, kein Zwang. Letzter Vers, Matthäus 22, 37. Er aber sprach zu ihm, da war einer, sagte, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus sagt, es gibt etwas, was das Wichtigste ist. Und er zitiert aus Mose. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dianoia, also Verstand, ist Denkvermögen, Verstand, Intellekt, Denkbewegung, Gedanke. Jeder Gedanke in unserem Leben sollte sich um Gott drehen. Also für mich ist im Alltag, egal was geschieht, es ist, wie denkst du Gott? Wie würdest du es machen? Wir sind zusammen, wir sind ein Team. Wir gehen miteinander und schauen, wie würdest du es machen? Wie würdest du Dinge gestalten, Gott? Wie würdest du Dinge, wir sprechen es mit ihm. So, und er sagt, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Also bei uns, er zitierte, da steht, du sollst, die 10 Gebote, du sollst. Ich sagte schon mal, die 10 Gebote stehen nicht in der Du-sollst-Form, sondern steht, ich bin der Herr, dein Gott, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Wenn Gott die oberste Priorität in unserem Leben hat, dann wird in uns etwas freigesetzt. Jesus sagt, dann wirst du den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Denkvermögen. Das setzt er in uns frei. Wir entscheiden uns, ich will mit dir leben, Herr. Und ich will nicht mit Kompromissen leben, sondern ich will mit dir leben. Seite an Seite, Angesicht zu Angesicht, in Beziehung, persönliche Beziehung. Und Jesus sagt, die Folge wird sein, dass in dir die Liebe Gottes, die Römer, die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herzen, die wird überfließen zu Gott. Du wirst den Herrn, dein Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Denkvermögen. Das wird dann passieren. Es geschieht. Aber merkt ihr, wenn wir unsere Seele zuschütten mit Dingen, die zerstörerisch sind, dann ist kein Raum mehr für den Fluss der Liebe, den Gott uns Wiedergeborenen ja gegeben hat. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in wiedergeborene Menschen. Hallo? Ist ausgegossen. Sie ist in uns drin. Aber wenn wir sie mit allerlei Müll zukippen, dann kann sie nicht fließen. Das ist wie ein verstopfter Brunnen. Und deshalb muss das, was deine Seele krank macht, einengt, kaputt macht, lass es heute mal hier. Du kannst es hier abladen, heute Morgen. Und dann sagt Jesus, ich will mal wieder von Angesicht zu Angesicht mit dir leben. Und du darfst mich wiederherstellen. Ich will, dass du mich heute wiederherstellst. Auch im Internet, du kannst das Gleiche machen. Geh einfach zu Jesus, auch die, der du da zuhörst. Geh zu Jesus und sag, Jesus, das, was meine Seele kaputt macht, das muss ganz einfach, das muss heute beendet werden. Ich treffe eine Kairos-Entscheidung. Ich will das nicht mehr länger in meinem Leben haben. Ich will das nicht mehr. Und du, Herr, du befreist mich aus all diesen Nöten. Und dann wird er das tun. Da, wo du mir zuhörst im Internet und heute Morgen wird er es hier tun. Und ich denke, du solltest diese Gelegenheit geben. Also etwas, was ich mit dem Herrn besprochen habe, ist, dass heute Morgen der Herr sagt, wenn du kommst heute Morgen, der Heilige Geist ist hier anwesend, wenn du kommst und sagst, ich will Dinge, die meine Seele runterdrücken, krank machen und was wir alles besprochen haben, ich will das loswerden. Der Herr sagt, wenn du hierher kommst, dann sagt er, dann gibst du es mir, als wenn du mir ein Päckchen übergeben willst. Übergib es mir. Sag, Herr, hier hast du das ganze Zeug. Und dann sagst du, Herr, und jetzt empfange ich von dir Herrlichkeit, Ehre und Frieden und Wiederherstellung. Und der Herr wird dich heute Morgen, er wird deine Wunden aussalben, er wird all das, was in deinem Leben nicht, was in deinem Leben zerstörerisch wirkt. Wenn du heute so eine Entscheidung triffst, sagst, ich will das nicht länger mit mir rumtragen, ich will jetzt gerade da mit Gott gehen, dann wird das heute ein Ende finden und Gott selber wird dich rausholen, weil du selber schaffst es ja nicht mal. Sonst wärst du wieder im Selbstverbesserungslager. Aber er holt raus. Für mich ist das Tolle, Gott holt immer raus. Solltest du jetzt einfach kommen, es sind solche, die sagen, ich brauche Berührung in meiner Seele. Und es geht nicht nur darum, dass du vielleicht selber Dinge getan hast. Vielleicht hat man dir übel mitgespielt und dich verletzt und deine Seele ist in Not. Aber egal wie, komm einfach hier vorne und sag, Herr, ich will eine Berührung. Und du bist hier vorne und der Heilige Geist wird dich berühren. Vielleicht komme ich auch, lege meine Hand auf dich. Wenn der Herr sagt, ich soll das tun, tue ich das. Aber der Heilige Geist ist hier, er wird dich berühren. Und du kannst gerade jetzt kommen. Stell dich einfach hier vorne hin und sag, hier hast du es, Herr. Und ich nehme von dir den Tausch.
Du hast mein Leben aus der Grube geholt. Sag ihm, Herr, so wie du das bei David gemacht hast, hol mich bitte jetzt aus meinem Dickicht heraus. Herr, holst du mich bitte jetzt aus meinem Dickicht heraus? Hol mich da raus. Sag's ihm einfach. Ich hoffe, du hast verstanden. Ich spreche nicht, dass wir hier in Eigenleistung uns irgendwie religiös hinpolieren. Das kriegen wir nicht hin. Wir legen eigentlich Ballast ab und der Herr sagt, Heilung, Reinigung, Salbung, all das übernehme ich. Ich finde das so toll, dass er nicht sagt, jetzt sieh zu, jetzt mach so, mach so, mach so. Der Herr sagt, ich mache, du kommst und ich mache. Er ist hier. Und sage ihm, sprich mit ihm, sag, wenn Sünde im Leben ist, dann bekenne sie, wie David, weil sonst rumort das weiter, das macht dich weiter krank. Dann sag, Herr, ich beende heute die Sünde. Ich beende es heute. Ich beende es heute. Ich beende es. Hol mich bitte heute raus. Und dann wird er deine Hand nehmen heute und dich rausholen.
Ja, ich habe vorhin Gott gefragt, ob er noch was sagen möchte. Und dann ich soll einer Person sagen, dass der Feind was bei dir abgelegt hat, also sowas wie ein Gelege, also so, kennt ihr das, wenn man einer Pflanze so Schädlinge legen ihre Eier ab und dann dauert es eine ganze Weile, das sieht von außen schön aus, aber eines Tages werden diese Eier aufgehen und dann wird der Schädling dein, also die Pflanze zerstören und Gott sagt, der Feind, du hast dem Feind erlaubt, was bei dir abzulegen und wenn du das nicht entfernst oder Jesus bittest, dass das entfernt wird, dann wird er deine, also praktisch aus, deine Frucht wegfressen, also dein Leben, Zerstörung in dein Leben bringen.
Wir merken auch, das ist ein Prozess, das geht immer schleichend. Da schlüpft nicht irgendwas und dann bist du weggeschluckt. Nein, nein, das ist wie bei den Buchsbäumen, die überall befallen waren in den letzten Jahren. Und man hat sie, die waren grün und auf einmal wurden sie alle welk. Unten im Wurzelwerk, da waren so Würmer. Und diese Würmer, die haben den ganzen Saft und Lebenssaft genommen. Der Buchsbaum stand noch grün da, aber auf einmal waren sie welk. Ich habe dann an einer Stelle bei uns, ich habe sie alle weg bis am Boden weggemacht. Aber die Wurzeln waren schon so riesig, dass ich also die Wurzeln gelassen habe. Und dann schlugen sie aus. Wieder, ich sage zu Marita, oh, sage ich, guck mal, die werden doch wieder was. Und dann schlugen sie aus. Und bald darauf, auf einmal waren sie wieder welk. Warum? Weil die Viecher immer noch im Wurzelwerk waren. Die fraßen sich wieder rein und holten sich den Saft und das neue Grüne wieder. Und so ist das Bild, wie Serena gesagt hat. So, wenn wir Dinge beherbergen, dann schaffen wir Raum. Deshalb sagt die Bibel, gib dem Teufel keinen Topos, keinen Raum. Schaffen wir Raum, uns das Leben zu nehmen, die Lebensqualität auch zu rauben.
Ich habe auch ein Wort und zwar... Konnte ich sehen, dass einer oder mehrere hier Angst haben vor dem großen Schritt. Vor dem Schritt, das Alte loszulassen. Vor dem Schritt, Dinge loszulassen. Weil es etwas Großes ist, was du loslassen müsstest oder musst. Oder willst eigentlich. Weil du hast Angst, es loszulassen, weil du denkst, oh wow, was passiert dann? Und Gott spricht zu dir und sagt, wenn du eine Tür zumachst, dann geht eine neue Tür auf und ich werde dich in dieser offenen neuen Tür total füllen und total bereichern und das wird viel mehr sein als das, was du denkst, was jetzt gut ist für dich.
So, weißt du, bleib mal hier. Mit dem Losen, nimm mal das in die rechte Hand. So. Und wenn wir Dinge festhalten, die eigentlich nicht zu uns gehören und Gott sagt, ich würde so gerne deine Hand nehmen, geht aber nicht, ich kann nicht die Hand nehmen, weil du kannst nicht zugreifen, weil du hältst fest. Deshalb lass es fallen. Gott sagt, lass fallen und ich hol dich. Verstehst du? So, wenn wir festhalten, so werden ja im Urwald Affen gefangen. Ne? Da kommen die Nüsse in ein Gefäß, der Affe geht mit der Hand rein, nimmt die ganze Nüsse oder was man ihm hingelegt hat, in die Hand und jetzt will er seine Hand zurückziehen, aber es geht nicht. Er kriegt sie nicht mehr raus und die Affenjäger kommen und fangen ihn ein. Der einzige Weg für ihn, aus dieser Situation rauszukommen, wäre loslassen und die Hand wieder rausziehen. Und so ist im Geist auch, wir halten Dinge fest und kommen dann nicht aus der Situation raus. Gott sagt, ich mache das heute anders. Okay, ihr seid hier und ihr sagt, Herr, und jetzt empfange ich Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Sag mir, ich empfange Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Herrlichkeit, Ehre und Frieden von dir, Herr. Und Heilung. Du salbst meine Seele wieder aus.